herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz von RCM mit dem Thema Kapitalmarkt und Fonds. Vorab die obligatorische Info an Sie. Die Unterlagen, die wir Ihnen im Vorfeld zur Verfügung gestellt haben, sind nur zu Ihrer internen Verwendung und dürfen nicht an Kunden weitergegeben werden. Vielen Dank. Mein Name ist Dalibor Gavric und ich werde Sie heute durch die heutige Telefonkonferenz begleiten als Moderator. Meine heutigen Gesprächspartner sind wie immer Joachim Larry Hagmann.
Schönen Nachmittag.
Hallo Larry, du gibst uns wieder wie immer ein kurzes Update zum Markt und zu den Geschehnissen.
Ja.
Vielen Dank dafür. Komplettiert werden wir heute durch Christian Link. Hallo Christian, herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen.
Du verantwortest unter anderem den Global Fundamental Rent, über den wir uns heute unterhalten werden. Aber starten wir mit dir. Du hast sicher wieder ein paar interessante Informationen für uns, Larry. Teile diese mit uns bitte.
Ja, wenn man jetzt so über die Kapitalmärkte drüber schaut und sich einmal überlegt, das Halbjahr ist schon fast vorbei. Kurze Bilanz ziehen, was ist denn passiert bis jetzt? Dann kann man schon eigentlich feststellen, dass das heurige Jahr sehr positiv gelaufen ist. Wir haben es auch in den Folien dokumentiert. Wenn man den Rückspiegel einmal kurz anschaut, das ist die Seite 2 mit der Überschrift Blick in den Rückspiegel. So sehen wir auf der einen Seite ganz links die Anleihenmärkte, die sehr gut gelaufen sind. Allen voran sind es die Emerging Markets, die sehr positiv waren, weil eben noch sehr viel gute Stimmung war, weil eben noch die fundamentalen Daten sehr gut gelaufen sind. Das hat sie zuletzt ein bisschen verlangsamt, weil da natürlich auch die Rohstoffpreise etwas zurückgekommen sind. Das hat natürlich eine gewisse Auswirkung auf die Rohstoffproduzenten mit sich gebracht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Bei den Unternehmensanleihen ist das gute Stimmungsfeld direkt von den Unternehmen gekommen. Die Berichtssaison war sehr positiv. Die fundamentalen Daten, die Gewinnsteigerungen, die Umsatzsteigerungen, alles das hat dazu geführt, dass es da Unterstützung gab. Und wenn man auf der Staatsanleihenseite sich das Ganze anschaut, dann ist es so, dass alles außerhalb von Europa an und für sich sehr gut gelaufen ist. Wenn man das in Lokalwährung sich anschaut, wenn man die Währung dann wieder berücksichtigt, dann ist es ein bisschen ein gemischtes Bild. Der Dollar hat ja abgewertet in den letzten Tagen. Und wenn wir in Europa direkt sind, dann haben wir eigentlich eine Schaukelbörse gehabt, die politisch getrieben war von sehr vielen Wahlen im heurigen Frühjahr. Holland, Frankreich, damals Staatspräsidentenwahl gehabt, jetzt Parlamentswahlen. Und natürlich auch von der Unsicherheit in Italien, kommen da jetzt Wahlen, kommt nichts, wird das nächstes Jahr. Also da hat es einige Themen gegeben. Gesamt gesehen, europäische Staatsanleihen leicht im negativen Bereich, Italien ein bisschen mehr, weil dort natürlich das politische Risiko auch eingepreist worden ist. Rohstoffe, auf der einen Seite Industriemetalle etc. gut gelaufen, auf der anderen Seite das, was uns freut, die Tankstellenpreise sind gefallen, Energiepreise sind auch gefallen, so um die 20%, 15-20%, da haben wir in den letzten Tagen noch einmal ein bisschen nachgegeben. Und sehr positiv gelaufen der Aktienmarkt, in der Hinsicht, dass die Aktien sowohl auf der Emerging Market Seite wie auch bei den entwickelten Regionen sehr, sehr positiv gelaufen sind, in der Hinsicht, dass die fundamentalen Daten gut waren, genauso wie bei den Unternehmensanleihen. Natürlich spielt das rein und auch auf der anderen Seite natürlich die Verbesserung des ganzen Sentiments da reinkommt. Vielleicht kann man jetzt sagen, Aktienmärkte sind durch das Stimmungsbild, das aus dem letzten Jahr gekommen ist, wo natürlich der amerikanische Präsident gewählt worden ist und der natürlich viele Ankündigungen gemacht hat. Das Stimmungsbild ist sehr gut gelaufen bis ins erste Quartal oder Ende April. Und danach hat sich das etwas abgeflacht, weil natürlich auch der erfüllen muss und liefern muss, was er angekündigt hat. Und da ist bis jetzt sehr wenig gekommen. Einzig der osteuropäische Markt ist etwas schwächer gelaufen. Warum? Dort ist natürlich zu 50% Russland drin und wenn wir jetzt sagen, Rohstoffmärkte sind etwas schwächer gewesen zuletzt, dann hat sich das in Russland besonders ausgewirkt. Also so, das ist das Stimmungsbild des letzten halben Jahres. Eigentlich recht gut, ein paar Punkte, sind nicht so gut gelaufen, aber das können wir erklären aus der ganzen Sache. Wie ist jetzt der Status quo und wie ist es ganz einfach die Perspektive für die Zukunft? Wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung anschaut, dann sind die Wachstumsraten an und für sich recht moderat, aber wir sind in einem recht guten Umfeld eigentlich. Wo wir vor ein, zwei Jahren noch ein sehr schwaches Umfeld hatten, was die Wachstumsraten sind, so sind wir jetzt zum Beispiel in Amerika bei gut 2% Wachstum. Da hat es im Jänner oder im ersten Quartal ein etwas schwächeres Datenpunkte gegeben. Die werden jetzt etwas besser kommen. Gesamt gesehen gutes Wachstum, gut über 2%. Also das ist die Perspektive. Europa schaut so aus, dass durchaus hier die Verbesserung Schritt für Schritt zugenommen hat. Auch die Unsicherheit, vor allem zum Beispiel Frankreich, die Präsidentenwahlen, wenn da ganz was anders gekommen wäre, dann würde es wahrscheinlich in der Wirtschaft andere Perspektive und anderen Ausblick geben. Wenn man das jetzt zusammenfasst, dann kann man durchaus sagen, dass in Amerika die Perspektive vor allem mit dem Thema, das der amerikanische Präsident vorgegeben hat, zunimmt oder abnimmt, zuletzt eher abgenommen hat und die fundamentalen Daten gesamt etwas schwächer gekommen sind, aber nach wie vor Wachstum und sehr gut und eigentlich recht gut gekommen sind, wenn man so sagen möchte. In Europa, die Zahlen, die gut sind, haben sie noch einmal verbessert. Also die Dynamik hat etwas zugenommen. Vielleicht werden wir in Europa auch noch in den nächsten Wochen und Monaten leichte Revisionen nach oben sehen, weil natürlich die eine oder andere Zahl sich verbessert, das Konsumentenvertrauen ist besser, die Industrieproduktion ist etwas besser gekommen. Da sticht vor allem Deutschland hervor. Wenn man den Arbeitsmarkt anschaut, dann kommt es da querbeet zu Verbesserungen, egal ob das Italien ist, ob das Frankreich ist, ob das Spanien ist. Also das ist so ein Thema und damit ist der Konsument und das Konsumentenvertrauen durchaus das, was den Markt treibt und unterstützt. Wenn man ein bisschen in die Emerging Markets noch reingeht, dann kann man hier sagen, eigentlich ist die Stimmung weiterhin recht positiv und hat auch zuletzt ein wenig zugenommen. Also wir sind gegenüber dem letzten Jahr etwas besser. Da ist natürlich vor allem die Entwicklung von China maßgeblich. Und da haben wir zwar zuletzt etwas schwächere Zahlen gesehen oder stabile Zahlen ganz einfach gesehen, die nicht letztens so eine Dynamik, aber China hat auch ein wenig abgebremst, was das betrifft. Also das passt ganz gut in die Situation rein, die wir am Markt erfahren haben. Wenn wir jetzt nach Amerika gehen und schauen, wie dort die Entwicklung an und für sich sein sollte oder sein wird, so ist es auf der einen Seite, haben wir sehr viele positive Faktoren, nämlich den Konsumenten, die Arbeitsmarktsituation, die sehr, sehr positiv ist. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,3-4,4%. Der Bedarf an Arbeitskräften ist da, obwohl diese Dynamik zuletzt etwas abgenommen hat, aber es werden nach wie vor Stellen geschaffen. Die Nachfrage ist auch da. Und da gibt es in Amerika schon ein paar große Unterschiede. Vor allem jüngere Leute werden nachgefragt und vor allem an der Westküste, zum Beispiel Silicon Valley etc. Also das sind so die Hotspots, wo Jobs gefragt werden. Auch das ein Thema, das grundsätzlich einmal sehr positiv ist. Die andere Seite, das was den Markt etwas trübt, ist ganz einfach, fast alle Ankündigungen von Präsident Trump sind ausgesetzt worden. Das Einzige, die Finanzmarktreform oder die Finanzmarktthematik, die ist jetzt einmal umgesetzt oder ist jetzt einmal in einer Gesetzesvorlage im ersten Haus ganz einfach hier umgesetzt worden. Das muss dann noch durch die zweite Kammer durch und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber der große Faktor Steuerreform, das ist aufgeschoben worden und wahrscheinlich erst 2018 wird das zum Thema werden. Das heißt, ein wenig ist von dieser positiven Stimmung in den letzten Wochen ausgepreist worden aus dem Markt. Das heißt, es geht zuletzt eher seitwärts, vielleicht sogar ein bisschen zurück. Aber das ist jetzt auch eine Phase, wir haben eine sehr positive Marktphase gehabt. Warum soll man jetzt nicht vielleicht einmal ein bisschen was realisieren? Warum soll man jetzt nicht Gewinne mitnehmen? Auf der anderen Seite, es fehlt dieser Impuls und den Impuls, den muss der Trump wahrscheinlich mit seiner Steuerreform liefern. Wahrscheinlich aber erst 2018, weil vorher wird es jetzt keine vernünftige oder keine klare oder dementsprechend klar formulierten Überlegungen dazu geben. Gesamt gesehen Amerika, Konsument sehr positiv, Vertrauen sehr hoch, Arbeitsmarkt durchaus gut unterstützt, Inflationsseite aber nach wie vor eher auf der schwächeren Seite, weil halt keine Inflationsthematik rauskommt. Es ist sowohl, was die medizinische Versorgung betrifft, dort ist der Hype etwas überzogen oder zurückgekommen. Es ist aber auch, was den Häusermarkt und was den Immobilienmarkt betrifft, diese Preistreiber fehlen. Der Benzinpreis ist zurückgekommen. Also alle diese Faktoren sind jetzt nicht wirklich jetzt preistreibend. Und wir sehen auf der Arbeitsmarktseite noch keinen Druck, was das betrifft. Der kann aber kommen, dann, wenn noch Nachfrage kommt und wenn dann dort die Gehälter und Löhne steigen. Also das ist sicherlich der Faktor, der am stärksten zu betrachten ist. Auch ein anderer Faktor ist möglicherweise eine Diskussion, die wir vielleicht über den Sommer erfahren werden von der US-Notenbank. Ist dieses 2% Inflationsziel, ist das jetzt ein reales Ziel oder muss man da überlegen, ob das nicht vielleicht etwas weniger ist? Wie auch immer. Also das ist wahrscheinlich eine Diskussion, die wir auch im Laufe des nächsten halben Jahres haben können.
Man kann sich als Außenstehender ja auch die Frage stellen, die Notenbank hat ja kürzlich erst wieder den Leitzins angehoben. Zugleich sagt man aber, eins der Hauptziele der Notenbank ist ja im Prinzip dieses 2% Inflationsziel, das wir aber eigentlich nicht erreicht haben. Wie passt das dann in Summe zusammen? Dann wäre die Erklärung, im Prinzip steht dieses 2% Inflationsziel eigentlich schon unter Diskussion.
Natürlich steht es unter Diskussion, aber jetzt muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Die amerikanische Wirtschaft ist auf Wachstum ausgesetzt. Das heißt, dort ist das Wachstumsziel primär im Vordergrund. In Europa ist es das Thema Inflationsziel. Also da haben wir sicherlich mehr Diskussionsstoff in Europa als in Amerika. Aber nichtsdestotrotz ist zu hinterfragen, ob auch in Amerika diese 2% gelten. Wir haben ein niedriges Zinsniveau. Warum soll ich dann ein Inflationsniveau haben, das 2% ist? Also diese Diskussion wird kommen. Und von der Seite her wird wahrscheinlich mehr Informationsstoff kommen als von Fundamentaldaten oder Ähnlichem. Also da wird es vielleicht über den Sommer etwas ruhiger sein und dann im Herbst wiederum die nächsten Schritte kommen. Weil wir bei der Notenbank schon sind, Notenbank als Gesamtes, jetzt den zweiten Zinsschritt, eine Ankündigung, wie könnte der Ausstieg aus den Anleihenkaufprogrammen in Amerika passieren. Da gibt es auch klare Vorgaben schon, die wir haben. Das ist Staatsanleihen und die Immobilienanleihen, die gekauft worden sind, zurückgeben. Das ist von Monat zu Monat soll das gesteigert werden und dann, wenn die Zielrate erreicht ist, dementsprechend soll das Ganze dann abgebaut werden. Also das ist so die Geschichte. Die Frage ist, sehen wir dann im Dezember noch eine Zinserhöhung oder nicht? Also das ist eine Diskussion. Ich würde das im Augenblick noch eher mit Wahrscheinlichkeiten gibt es am Markt, die gepreist sind, aber da sind beide Möglichkeiten, kann man sie offen lassen. Die US-Notenbank hat außerdem noch angekündigt für nächstes Jahr 3 weitere Zinsschritte. Die Frage ist, ob der Markt 4 Zinsschritte verträgt. Also das ist so dieses Thema, das wir für den Herbst haben, plus das Thema, dass vielleicht durchaus Lohnsteigerungen kommen können. Was wir jetzt schon gesehen haben, was in den letzten Wochen passiert ist, dass diese Trump-Vorhersagen, dieser positive Stimmungsflow sich schon wieder in den Preisen wiederfindet, nämlich dass das Ganze zum Teil wieder ausgepreist worden ist. Der Dollar steht wieder dort, wo er vor den Wahlen ist oder vor den Wahlen war. Und wenn man sich die Renditen anschaut in Amerika, die zwischenzeitlich bei 2,50, 2,60 waren, so sind wir jetzt wieder zurückgekommen auf rund 2,20 mit der Frage vielleicht, wo ist dann die Spitze irgendwo zu sehen? Geht es vielleicht noch ein Stück weiter zurück?
Alle, die mitlesen in den Unterlagen, wir befinden uns gerade auf Folie 5, die 10-jährigen US-Renditen.
Ja, wobei bei der Grafik, bei der Konvertierung ein technischer Fehler passiert ist, das sollte etwas feiner sein, aber die Tendenz ist, wie man sieht, ganz einfach, dass die blauen Balken da zurückgehen. Wie schaut es in Europa aus? Ich glaube, das ist für uns die wichtigere Frage. Europa hat eigentlich positiver überrascht, die Konjunkturampel ist mehr oder weniger weiterhin auf grün und hat im Vergleich zu den amerikanischen Zahlen, die etwas schwächer gekommen sind, aber immer noch Wachstum zeigen, Europa ist die Dynamik besser geworden. Auch durch das, dass die politischen Themen zurückgedrängt oder weniger geworden sind. Wenn man sich den deutschen IFO-Index anschaut, ein Rekordstand, Rekorde gibt es ganz selten in dem Thema Wirtschaft, außer bei den Aktienmärkten, da wird von High zu High gewandert. Was wir auch im Augenblick sehen, Wenn wir den amerikanischen Index, den Dow Jones oder den S&P anschauen, aber auch den europäischen, zum Beispiel den DAX herausgegriffen, da sind Höchststände noch und nöcher. Also da sieht man dementsprechend, dass es gut läuft. Auf der anderen Seite Industrieproduktion gut. Da ist sicherlich der Vortreiber oder der vermeintliche Treiber eher der deutsche Markt mit seinem Industrieblock. Auf der anderen Seite Unterstützung von der Konsumentenseite kommt querbeet und da sehen wir auch sehr viel, was vom Markt her kommt, weil sich die Arbeitsmarktdaten verbessern, weil das Ganze rundum sich verbessert, die Konsumententhemen und so weiter. Das kommt auch aus Frankreich, das kommt auch aus Italien, das kommt auch, aber auch aus Spanien. Und das ist sicherlich etwas, das sehr positiv ist. Gesamt gesehen sollte man hier vielleicht für das gesamte Jahr noch einmal überlegen, ob es nicht gesamtmäßig noch ein bisschen besser wird als das, was wir jetzt als Zielfokus haben. Die Europäische Zentralbank wird zum Unterschied von der amerikanischen Notenbank tendenziell sehr wenig machen. Sie werden möglicherweise ankündigen, wie das Anleihenaufkaufprogramm reduziert wird. Das werden wir im Laufe des zweiten, also bis zum Herbst sehen. Was aber ein bisschen kritisch zu sehen ist, weil die Inflation ganz einfach nicht ansteigt. Also das ist ein bisschen ein Dilemma, das die Notenbank hat, vor allem auch aus dem Grund, weil, wenn man sie anschaut im Vergleich, letztes Jahr war der Ölpreis doch sehr stark im Steigen, zuletzt in den letzten Wochen und Monaten, auch mit der OPEC-Verlängerung, die wir gesehen haben, auch mit dem Thema ist der Ölpreis zurückgekommen. Das ist eher ein Thema, dass die OPEC relativ stabil sich verhält, was diese Förderquoten betrifft. Vielleicht auch kann man über das diskutieren, aber dass aus dem amerikanischen Bereich diese Schiefergasproduzenten und Schieferölproduzenten hier salopp ausgedrückt auf Teufel komm raus produzieren, damit sie gute Bilanzen liefern können. Und das führt dazu, dass hier durchaus mehr Öl am Markt ist, als gewünscht ist.
Und die Ölentwicklung gut zu sehen, auch auf Folie 7. Und auch der Vergleich zur Vorjahresentwicklung.
Genau, das ist im oberen Teil der Grafik. Und da sieht man ganz einfach, da ist kein Preisauftrieb. Und das zeigt sich natürlich dann in der Inflation, wenn man da drunter schaut. Auch das sollte irgendwann einmal wieder sich beruhigen und dementsprechend für den Herbst vielleicht einmal zumindest in das Fahrwasser seitwärts gehen, ganz einfach. Dass man jetzt da nicht die großen Sorgen haben muss, was das betrifft. Also die EZB, von der Seite her eher die Ankündigung, was machen wir 2018 und dann vielleicht 2018 die ersten Maßnahmen. Sie kaufen ja fleißig, sie kaufen vor allem Staatsanleihen, da wird das Material schon ein bisschen dünn, wenn man sich an Deutschland oder wenn man sich Portugal anschaut. Auf der anderen Seite, es unterstützt natürlich auch Unternehmensanleihen, die haben erstens gute Fundamentaldaten und auf der zweiten Seite, wenn die EZB kauft, dann ist das natürlich so ein Goldszenario, wenn man das so will. Also das ist sicherlich sehr positiv zu sehen. Dadurch bleiben auch die Renditen in Europa relativ auf tiefen Niveaus. Wir haben da eine Schwankungsbreite zwischen 0,20 und 0,50 bei deutschen Staatsanleihen gesehen, also beim 10-jährigen Deutschen Bund. Und die anderen Länder haben gewisse Aufschläge, die wir hier aus den Risikoprämien heraussehen. Wenn man Italien anschaut, Italien ist zuletzt mit der politischen Diskussion die Risikoprämie auf 200 Basispunkte, also 2% angestiegen. In den letzten Tagen ist da wieder sehr viel rausgenommen worden, durch das, dass die Wahlen erst 2018 sind. Mittlerweile sind wir bei rund 1,6% Aufschlag nur mehr. Also da bewegt sich schon einiges, wenn man das so will. Aber dazu wird vielleicht der Christian doch ein bisschen mehr sagen, weil das ist sein Spezialgebiet, wenn wir den global fundamental dann ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen. Vielleicht noch ein Blick zu den Aktien, dann habe ich eh schon, glaube ich, mein Zeitfenster ausgenutzt. Aktien ist so, dass wir hier eher eine neutrale Position haben. Warum? Sie sind sehr gut gelaufen im heurigen Jahr. Wir sehen zwar noch Potenzial, aber wir sehen das ein bisschen gemischt. Nämlich in der Hinsicht, der amerikanische Markt ist relativ teuer geworden. Da sind zum Beispiel die Kennzahlen, die Kurs-Gewinn-Verhältnisse oder Ähnliches durchaus auf sehr hohen Niveaus im Vergleich zur Historie, aber auch im Vergleich, wenn man es jetzt zu einem Durchschnitt nimmt und so weiter. Die Dividendenrenditen amerikanischer Titel sind ungefähr das, was man mit Staatsanleihen erzielen kann. Also auch nicht da irgendein Bonus noch, den man dazu bekommt. Von der Seite her ist sicherlich der amerikanische Markt der teuerste. Wir gehen davon aus, die Emerging Markets sind zuletzt etwas zurückgekommen oder sind ganz einfach zuletzt nicht mehr ganz so stark gelaufen. So sollte man es vielleicht besser formulieren. Wir gehen davon aus, dass Europa das beste Potenzial oder die meisten Chancen hat und sind hier eher in die Richtung fokussiert, was das Ganze betrifft über die mittel- und längerfristige Zeit. Zeigt sich auch daran, dass zum Beispiel, wenn man Dividendenrendite sich anschaut, europäische Aktien eine Dividendenrendite zwischen 3% und 4% irgendwo haben, je nachdem, welche Branchen, welcher Titel das ist, da kann es natürlich große Unterschiede geben. Und wenn man sich dagegen europäische Staatsanleihen anschaut, Deutscher Bund 0,20 also, oder 0,25, da ist noch ein bisschen Aspekt dran, den man nutzen kann. Also das ist sicherlich von Vorteil. Gesamt gesehen haben sich die Aktien in der Hinsicht auch verbessert, dass natürlich die Gewinnthematik im heurigen Jahr sich massiv verbessert hat. Aber nicht nur die Gewinnthematik. Das Ganze geht auch einher mit einer Umsatzsteigerung. Und das ist etwas, das sehr wichtig auch ist für die Unternehmen. Und dieses Gesamtspiel heißt natürlich, dass wir eigentlich eine ganz gute Stimmung haben von der fundamentalen Seite. Die Bewertungen wären schon etwas teuer, ja. Auf der anderen Seite, es ist natürlich auch, wohin soll ich denn mein Kapital schichten? Also von der Seite her ist durchaus noch etwas Potenzial da. Das sollte vielleicht mit ein bisschen Schwankungen über den Herbst oder gegen Jahresende oder über den Sommer, also wenn man sich jetzt das nächste halbe Jahr sich anschaut, sollte es durchaus noch gute Unterstützung geben. Vor allem auch die Notenbanken sind jetzt nicht so, dass sie jetzt massiv die Zinsen erhöhen. Also das ist alles, was noch für eine Aktieninvestition als Gesamtes spricht. Und wenn wir doch noch vom Herrn Trump zum Thema Steuerreform Informationen kriegen, dann ist das sehr gut für den amerikanischen Markt, weil dann würde auf einmal dort das Bewertungsszenario, das jetzt sehr teuer ist, auf nur mehr teuer unter Anführungszeichen schwanken. Sprich, die Amerikaner haben ja jetzt einen Steuersatz von 35% in der Spitze, das würde sich in etwa auf 20% reduzieren und das ist schon ein gewaltiger Unterschied, ob man als Unternehmer 35% oder 20% Steuer bezahlt und natürlich auch starke Auswirkungen auf sehr viele Unternehmen, die in Amerika produzieren, haben. Also von der Seite her, das könnte noch ein positiver Auslöser sein, was das Gesamte betrifft. Wenn man noch einen Blick auf den Ölpreis, ich glaube, da habe ich schon relativ viel gesagt. Tendenziell haben wir einen Kollegen, der sich sehr, sehr intensiv mit Rohstoffen und vor allem mit Öl beschäftigt. Er denkt, dass wir im Laufe des Jahres ein bisschen mehr Ausgewogenheit bekommen, was die Produktion und was die Nachfrage betrifft, auch aufgrund dessen, dass die Konjunktur etwas besser läuft. Und somit glaubt er auch, dass wir im Laufe des zweiten Halbjahres ein bisschen einen Anstieg noch im Öl Preis sehen, aber jetzt nicht, dass da Welten passieren. Also wenn das Richtung 50, 52, 53 geht, dann ist das durchaus etwas, was im Rahmen des Möglichen ist. Alles andere wäre schon wiederum als eher eine Übertreibung in die andere Richtung. Deswegen durchaus noch, wenn man sich das gesamte Marktbild anschaut, gute Unterstützung für die Aktienmärkte. Konjunktur läuft ganz gut, wenn man es zusammenfassen will. In Europa mehr positive Überraschungen. Vielleicht kommen wir da noch dazu, dass wir das ein bisschen nach oben anpassen. Und die Renditen, da haben wir auch ein bisschen einen Spielraum nach oben, keine Frage. Und Aktien sind an und für sich noch gut unterstützt, aber man muss schon eine gewisse Vorsicht walten lassen. Also da gilt es auch dann wiederum, das richtige Thema oder die richtigen Titel ganz einfach hier zu nehmen.
Sehr gut. Sehr umfassende Zusammenfassung der Geschehnisse am Markt. Danke, Larry.
Ja, gerne.
Wir kommen jetzt, wie angekündigt, zu unserem Fonds, und zwar zum Fondsmanager des Fonds, des Raiffeisen Global Fundamentalrent. Grundsätzlich ein Fonds, den es schon seit ein paar Jahren mittlerweile bei uns gibt, der auch gut bekannt ist. Ein schöner Beimischungsfonds mit einem sehr interessanten Konzept im Hintergrund. Und danke, Christian, dass du dir die Zeit nimmst, heute die mit uns den Fonds ein bisschen im Detail auch anzusehen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Gerade in Zeiten, wo man so überlegt, naja, gerade im Anleihenbereich, wo gibt es denn da Alternativen? Da spricht überall, du hast jetzt ein bisschen dagegen gesprochen, Larry, aber langfristig stehen Renditanstiege einfach an und wie kann ich mich oder wo kann ich mich jetzt noch als Anleger im Anleihenbereich gut bewegen? Und da sind wir mit Global Fundamentalrent durchaus in einem Bereich, der interessant ist. Gibst du uns einmal vorab ganz kurz eine Info, wie der Fonds funktioniert?
Ja, gerne.
Wie gesagt, wir haben den Fonds vor circa 6,5 Jahren gestartet. Wenn man sich zurückerinnert, das war im Jahr 2010, das war mitten in der Staatsschuldenkrise am europäischen Staatsanleihenmarkt. Viele Produkte haben das Problem, dass sie sich orientieren an der Marktkapitalisierung beziehungsweise an der Marktkapitalisierung von Staaten, wie sie einfach ihre Schulden, ihre Anleihen emittiert haben. Und im Gegensatz zu gängigen Aktienprodukten führt das auf der Anleihenseite dazu, dass man eigentlich, wenn sich das Fondsprodukt daran orientiert, genau denjenigen, den Ländern im Prinzip sein Geld leiht, die eigentlich die höchste Verschuldung am Markt haben. Ja. Und dagegen wollten wir mit einem neuen Konzept eben auftreten. Das heißt, wir haben einen anderen Ansatz verfolgt. Wir haben gesagt, speziell wollen wir fokussieren auf die Ability to Repay Debt, also die Schuldentilgungsfähigkeit, die Fähigkeit, Schulden zurückzuzahlen, um eben auch damit Eurozonenrisiken zu diversifizieren. Und das war eigentlich schon die Geburtsstunde von Global Fundamental Rent. Wir haben da so ein kleines mehrstufiges Konzept. Also wir gehen zuerst einmal her und definieren uns unser Länderuniversum. Das sind derzeit bei uns auf Folie 16, ist das kurz dargestellt. Unsere Basis sind einmal 36 Länder, die wir uns anschauen. Wir schauen uns von diesen 36 Ländern makroökonomische Kennzahlen an, wir schauen uns Verschuldungskennzahlen an und so weiter und bilden uns dann aufgrund eines transparenten, quantitativen Ansatzes einen Gesamtscore und wollen in dem Produkt dann genau jene Länder investiert haben, die eben die besten Scores ausweisen. Wenn man zum Beispiel schaut auf Folie 17, was sind jetzt momentan unsere 36 Staaten? Wir haben hier bewusst gesagt, wir wollen jetzt nicht diese scharfe Trennung zwischen Emerging Markets und Developed Markets an dieser Stelle einführen, sondern wir haben gesagt, wir wollen einmal alle Länder grundsätzlich gleich beurteilen, egal aus welchem Universum sie kommen. Weil hätte irgendjemand gedacht, dass Griechenland, wenn man sich nur den ökonomischen Verlauf anschaut, jetzt eigentlich laut gängigen Maßstäben eigentlich zu Emerging Markets gehört, während man zum Beispiel sagt, Malaysia oder überhaupt der südostasiatische Raum, nehmen wir Thailand, wo die Industrialisierung sehr stark voranschreitet, wo man hohe Wachstumsraten sieht, sind das wirklich noch Emerging Markets? Also diese 36 Länder sind eben beide Welten einmal zusammen. Dann zum Thema Scoring auf Seite 18 sehen wir das ganz kurz. Wir schauen uns eben 8 Faktoren an. Das ist das BIP, unter anderem BIP-Wachstum, Verschuldungskennzahlen, aber auch, wir schauen uns auch Risikokennzahlen aus, wie zum Beispiel die Außenverschuldung, also wie hoch ist das Risiko, dass ein Land einen starken Kapitalabfluss quasi von ausländischen Investoren ertragen muss. Aber was bei uns auch nicht unwichtig ist, ist zum Beispiel ein Faktor Korruption. Ja. Wie hoch laut Transparency International Corruption Perception Index hat ein Land eine quasi hohe Korruptionsperception, wird es bei uns rein dadurch zum Beispiel schlechter gewichtet.
Also passiert an dreien, wie der Name schon sagt, auch Fundamentaldaten, die man von den Ländern bekommt.
Genau.
Und da ist
genau
immer die erste Voraussetzung, ich muss einmal mit Fundamentaldaten arbeiten können. Also die Basis sollte mal vorhanden sein. Ne?
Genau, so ist es, ja. Und was uns auch wichtig war, ist, dass es ein transparenter, qualitativer Ansatz ist, der dahinter steht. Ja. Wie stellen wir jetzt nun das Portfolio zusammen auf Seite 19? Wir reihen dann unser gesamtes Länderspektrum natürlich nach unserem Gesamtscore, so wie wir ihn rechnen. Und wir sagen jetzt einmal, zu 75% kaufen wir gleichgewichtet die 9 besten Länder herein. Das wären zum Beispiel in unserem Fall jetzt die Schweiz, Thailand, Südkorea, Norwegen, Indonesien, Tschechien, Neuseeland. Und zu 25% gehen wir auch her, wie ist die Dynamik, welche Länder verbessern sich am meisten. Ja, und auch für diese Länder wollen wir einen Platz im Portfolio schaffen. Dort kaufen wir nachher eben jene 9 Länder, die sich am meisten verbessern. Was wir allerdings schon sagen, ist, dass Emerging Markets von diesen 9 Ländern im Top-Teil, sagen wir kaufen maximal 5 Emerging Markets, damit das sage ich, jetzt keinen besonderen Bias in Richtung Emerging Markets bekommt. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Quote nur im ersten Jahr ausgeschöpft wurde und ansonsten die Emerging Markets Quote, man sieht es eh, dann auf der nächsten Folie so immer bei in etwa 50% liegt.
Mhm. Das war jetzt einmal so ein bisschen die Historie. Zu der Zeit, zu der er entstanden ist, hat das auch perfekt gepasst, wobei man muss jetzt 7 Jahre später sagen, die Thematiken haben sich ja nicht viel geändert. Also Griechenland ist wieder ein Thema, auch die Schuldenthematik. Das heißt, passt perfekt auch von der Idee her, auch in die heutige Zeit. Apropos heutige Zeit, du hast es schon ein bisschen erwähnt, können wir noch ein bisschen ausführlicher uns darüber unterhalten, wie aktuell aufgebaut ist, welche Länder wir drin haben und vor allem auch, warum gerade diese Länder?
Gerne. Auf Seite 20 sehen wir jetzt die aktuelle Länderallokation. Es ist ja so, wir schauen uns das Portfolio, also dieses Scoring, mindestens einmal im Jahr an und regelmäßig findet das immer Ende April statt. Das heißt, wir kommen dann ab Mai immer mit unserem neuen, Ländermix heraus. Wobei der Turnover von Jahr zu Jahr, er ist zwar da, aber er ist jetzt nicht besonders hoch. Also wir drehen jetzt nicht das ganze Portfolio jedes Jahr. Wie wir jetzt eben auf Folie 20 sehen, es ist ein ausgewogener Mix zwischen entwickelten Märkten und Emerging Markets. Unser regionaler Schwerpunkt, wenn man so will, ist aktuell sicher der südostasiatische Raum. Dort sehen wir nach wie vor im Vergleich zu allen anderen Regionen sehr hohe Wachstumsraten, geringe Verschuldungsquoten und im Prinzip gute Risikokennzahlen. Wenn man den Fokus auf die Eurozone legt, zum Beispiel außer Österreich, kommt jetzt zum Beispiel kein Eurozonenland vor. Ja, also gerade in der Eurozone ist immer noch das absolute Niveau der Schulden schon ein Problem. Ja. Also die Länder verbessern sich zwar, sie würden sich unter den topverbessernden Ländern schon befinden, ja, aber wir sagen, okay gut, die schlechtesten schließen wir komplett aus von unserem Produkt und da findet man auch unter anderem nach wie vor noch viele Eurozonenländer. Ja.
Das heißt, Österreich schafft es auch vom Korruptionsindex aus in den Fonds hinein.
So ist es, so ist es, ja. Was sich jetzt in diesem Jahr verändert hat, sehen wir auf Seite 21. Dieses regelmäßige Anpassen und Re-Evaluieren ist natürlich auch eine Chance, ja, weil es passt das Produkt immer an die ökonomische Realität an. Ja. Und es ist weniger jetzt starr, dass man sagt, okay gut, man hat jetzt als Marktkapitalisierungsreferenz zum Beispiel einen starken US-Dollar-Anteil und deswegen muss dieser US-Dollar-Anteil grundsätzlich immer ein wenig, also signifikant gehalten werden, sondern dieses Produkt geht her und sagt, wir passen uns regelmäßig eben an die ökonomische Realität an. Das machen wir eben mal mindestens einmal im Jahr und heuer zum Beispiel haben wir die Tschechische Republik, Tschechien und Neuseeland neu reingekauft. Neuseeland weist unter anderem aber gerade deswegen gute Budgetzahlen auf. Tschechien hat hohe Währungsreserven. Das hat es dann geschafft, dass diese zwei Länder eben so überdurchschnittlich gut sind, dass sie jetzt zum Beispiel bei uns ins Portfolio reingekommen sind. Schweden zum Beispiel haben wir dieses Jahr rausverkauft. Zu was eignet sich das Produkt? Wenn wir jetzt noch ganz kurz die Risiko- und Return-Eigenschaften diskutieren. Wir haben jetzt in den letzten 6,5 Jahren eben so durchschnittlich ca. diese 2,9% gehabt. Was man stark sieht, ist, dass dieses Produkt Eurozonenrisiken gut diversifizieren kann, zum Beispiel auf Seite 23. Meistens, wenn Euroland-Spreads auseinandergehen, dann ist es so, dass speziell über die FX-Achse das Produkt dann einen überdurchschnittlichen Wertgewinn erfährt, ja, und auch umgekehrt. Das heißt, es ist einmal sehr gut geeignet als Beimischung, um eben Eurozonenrisiken zu diversifizieren. Den Carry von Emerging Markets, von selektiven Emerging Markets mit im Portfolio zu haben, ohne dass man jetzt hergeht und ein reines Emerging Markets Produkt kaufen muss, wo man vielleicht einen gesamten Ländermix hat, wo man sagt, na, dieses Land hätte ich eigentlich gerne nicht im Portfolio, sondern ich hätte jetzt nur selektiv die ökonomisch besten Länder drinnen. Da eignet sich der Global Fundamental Rent eben sehr gut dazu. Ja. Hat aber natürlich durch die FX-Komponente, durch die FX-Achse natürlich aus diesem Grund heraus auch das Risiko. Ja? Also man muss dieses Risiko, dieses FX-Risiko auch aushalten können.
Na klar. Du hast ja schon einiges angesprochen. MiFID II ist ja ein riesiges Thema heuer und auch nächstes Jahr. Und unter MiFID II und im Smart Portfolio dann zukünftig wird dieser Fonds als Anleihen-Spezial, also in der Asset-Klasse Anleihen-Spezial geführt und wird im Baukastensystem dadurch natürlich einen wichtigen Teil und Part bekommen. Das heißt, kann als Beimischung gewählt werden. Und es ist auch von unserer Seite die Empfehlung, dieser Fonds eignet sich aus unserer Sicht sehr, sehr gut für Kunden, die A, schon ein bestehendes Portfolio haben und sagen, ich möchte es noch breiter streuen und breiter diversifizieren, eben aus den genannten Themen, die du genannt hast, auch von der Idee her. Man kann ja auch diverse Management-Ideen diversifizieren, also es ist ein ideales Produkt. Auf der anderen Seite spricht ja auch nichts dagegen für einen Kunden, der eben diese Mischung haben möchte aus entwickelten Ländern und Schwellenländern, der in den entwickelten Ländern sieht, dass da zu wenig Ertrag vielleicht dabei rausschaut in klassischen Veranlagungen und sich aber nicht zu sehr zu 100% in Schwellenländer traut, also so ein schöner Mix,
genau, so ist
es. Zum drüber streuen. So sehen wir den Fonds auch. Ich möchte den Fonds zum Schluss dann noch wirklich den Kolleginnen und Kollegen ans Herz legen, vor allem zukünftig dann im Baukastensystem, im Anleihen-Spezialbereich gut einwendbar. Wir werden auch weiterhin schauen, dass er gut performt und gut aufgestellt ist. Und nachdem im Mai jetzt die Allokation stattgefunden hat, wird spätestens nächstes Jahr im Mai dann die nächste Anpassung, die nächste Allokation stattfinden, wieder auf Basis der genannten Faktoren und Fundamentaldaten. Vielen Dank für deine Ausführungen.
Ja, danke schön.
Wir möchten Ihnen natürlich auch die Gelegenheit geben, uns Fragen zu stellen. Diese darf ich Sie bitten, mir im Anschluss an die Telefonkonferenz an dalibor.gavric@rcm.at zu schicken. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Telefonkonferenz angelangt. Ich möchte mich bei Ihnen für die Teilnahme bedanken, freue mich schon auf das nächste Mal. Ich beende nun hiermit die Konferenz. Auf Wiedersehen.